Danke, Steffi. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen heute Abend hier im Max-Bense-Forum. Toll, dass ihr es hergeschafft habt, trotz Bahnstreik und vielleicht anderen Komplikationen. Gab wohl irgendwo ein Gasleck in Bad Cannstatt, habe ich gehört. Also alle, die hier sind, Respekt, Hut ab. Schön, dass ihr es hergeschafft habt. Und willkommen bei Junges Blut, dem Stuttgarter Krimi-Festival für junge Leute. Da gibt es jetzt noch bis 17. März Lesungen, Aktionen, Workshops. Das kann man in so einem Flyer hier auch nochmal nachlesen oder direkt online unter www.jungesblut0711.de. Ja, heute haben wir eine Lesung im Programm und dazu noch eine ganz besonders tolle. Ursula Poznanski ist nämlich da, um aus ihrem aktuellen Jugendroman Oracle vorzulesen. Ich bin Friederike übrigens. Ich darf euch heute so ein bisschen durch den Abend begleiten, aber unsere Hauptfigur sitzt neben mir. Ich stelle dich gleich nochmal offiziell vor, auch wenn wahrscheinlich alle wissen, wer das ist. Aber bevor wir das machen, ich bin sehr neugierig, wer ist denn heute alles hier? Vielleicht einfach mal mit so Handzeichen. Wer von euch hat denn noch gar kein Buch von Ursula Poznanski gelesen? Noch gar keins? Hä? Okay, darf ich fragen, warum bist du dann hier?
Ja, ich will vielleicht mal eins lesen und deswegen...
Ja, sehr gut. Also da gibt es schlechtere Veranstaltungen, um mal reinzuschnuppern. Wer hat so eins gelesen? Ein Buch? Okay. Welches hast du gelesen?
Ich habe Erebos gelesen, aber ich habe auch noch Erebos 2 gelesen.
Ach so, ja, das sind zwei Bücher tatsächlich. Okay. Wer hat so fünf gelesen? Fünf Bücher?
Das Buch heißt fünf, ach so.
Das Buch, also fünf, das ist der Thriller, ne? Für die Erwachsenen. Also ich meine nicht das Buch, ich meine die Zahl. Fünf, wer hat so fünf oder mehr Bücher gelesen? Also doch schon einige. Okay, cool. Wer hat denn 10 oder mehr Bücher gelesen?
Hab ja kaum ich.
Gibt's auch welche? Okay, wow. Darf ich dich fragen, welches war dein Liebstes? Layers, cool. Ja, also ich sehe schon, es ist ein belesenes Publikum, das heute hier sitzt. Deswegen muss ich eigentlich gar nicht so viel mehr sagen. Aber ein paar Fakten habe ich rausgesucht und die möchte ich auch an euch bringen. Ursula Poznanski ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Jugendbuchautorinnen und ist 2010 mit dem Debütroman, er ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, der Name Erebos bekannt geworden. Und zwar ziemlich schlagartig. Der hat eingeschlagen auf dem Jugendbuchmarkt wie eine Bombe und wurde mit einigen Preisen auch ausgezeichnet, unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis. Das ist schon eine große Sache. Und was ich krass finde, Erebos wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Mehr als 30. Ja. Derzeit sind 13 Jugendbücher von ihr auf dem Markt und sie schreibt aber auch, wie gesagt, 5 sehr erfolgreich Thriller für Erwachsene. Also wenn ihr dann irgendwann mal älter seid, dann könnt ihr direkt zu den Erwachsenenbüchern rüberwandern. Und es wurden schon um die 3 Millionen Bücher von Ursula Poznanski verkauft. 3 Millionen. Mal for scale. Hier in der Bibliothek stehen um die 500.000 Bücher. Das heißt, du hast ungefähr 6-mal diese Bibliothek hier verkauft. Das ist ein Applaus wert. Wahnsinn. Ja, heute ist sie hier in der Stadtbibliothek zu Gast. Jetzt darfst du auch endlich mal sprechen.
Darf ich was sagen? Ja,
super. Guten Hallo. Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Du warst ja gestern schon hier und hast gelesen. Ganz kurz, wie gefällt es dir in Stuttgart? Haben dich die Stuttgarter gut empfangen?
Absolut. Also ich bin auch nicht das erste Mal hier. Ich war ich bin eigentlich regelmäßig immer mal wieder hier. Als Witwer noch Witwer hieß, habe ich dort regelmäßig gelesen, auch seitdem er Thalia heißt, ein oder zweimal. Also ich bin jetzt nicht ganz neu hier. Bin immer wieder erstaunt, wenn ich zum Bahnhof komme, dass er immer noch nicht fertig ist. Aber zumindest, also so ein bisschen kenne ich mich jetzt, also auskennen ist übertrieben, aber so ein bisschen finde ich mich schon zurecht hier.
Das verändert sich ja auch immer, ne? Der Bahnhof. Also da gibt es diese Leitlinien, genau, die führen gefühlt jedes Mal woanders lang und dann muss man eine halbe Weltreise antreten, bis man dann endlich mal aus dem Bahnhof raus ist.
So genau merke ich mir das auch gar nicht, muss ich gestehen. Ich bin immer ganz froh, wenn ich ungefähr weiß. Ich bin auch immer im gleichen Hotel, von daher, das funktioniert ganz gut.
Da ist so ein bisschen Konstanz auch mit dabei. Schön. Also schon so ein bisschen hier zu Hause. Ein ganz kleines bisschen. Ja. Sehr schön, das freut uns. Wir sprechen gleich so ein bisschen über Oracle natürlich und auch über deinen Beruf als Bestseller-Autorin. Danach wirst du lesen aus Oracle und dann seid ihr so ein bisschen gefragt. Also wenn ihr Fragen stellen wollt an Ursula Poznanski, vielleicht sind ja auch angehende AutorInnen heute hier, die Lust haben zu schreiben. Heute ist die Gelegenheit, einer Bestseller-Autorin eure Fragen zu stellen. Also lehnt euch erstmal zurück, genießt die Show und überlegt mal so im Hinterkopf, vielleicht habt ihr ja eine Frage. Ja? Und danach könnt ihr tatsächlich Oracle, ich habe es auch hier, erwerben. Da vorne an dem Tisch gibt es diese Bücher und da gibt es dann auch eine Signierstunde mit dir. So.
So
wird es laufen. Auf deiner Homepage, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, ist ja klar. Auf deiner Homepage schreibst du, dass du eigentlich schon immer geschrieben hast. Also, dass du dich gar nicht an eine Zeit erinnern kannst, wo das nicht so war. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass man ja vor allem die Sachen macht, die einem irgendwie liegen oder mit denen man positive Erfahrungen gemacht hat, wo man so Schlüsselmomente hatte, wo man gemerkt hat, ich kann das gut oder boah, das macht mir Spaß. Kannst du dich an so einen Schlüsselmoment erinnern mit dem Schreiben?
Ja, also wirklich in der Grundschule kann ich mich erinnern, dass ich, als wir den ersten Aufsatz geschrieben haben, dass meine Lehrerin ganz beeindruckt war und ich mir gedacht habe, wieso jetzt? Also das war für mich gar nicht so nachvollziehbar. Ich glaube, das lag aber damals daran, und das sehe ich immer noch als einen Schlüssel zum Schreiben, dass ich halt wahnsinnig viel und gern gelesen habe, sobald ich das irgendwie begriffen habe, wie es geht. Und halt kaum je ohne Buch irgendwo anzutreffen war. Ich glaube also, dass das ist so die Basis, die man sich dann mehr oder minder unbewusst zulegt.
Ja, voll, genau. Und dann ging das für dich weiter. Du hast dann als Journalistin gearbeitet und hast sozusagen da schon das Schreiben zum Beruf gemacht. Und dein erstes Buch, das du veröffentlicht hast, das war ein Kinderbuch. Also erstmal total harmlos.
Ja, vor allem total kurz. Also für mich war damals auch noch gar nicht absehbar, dass ich diesen langen Atem aufbringen würde für einen Roman, weil ich sehr gut war im Dinge abbrechen, also auch Texte. Und mir gedacht habe, aber ein Kinderbuch, das jetzt, wenn man es nur auf die Textmenge runterbricht, vielleicht 8-9 Seiten getippt sind, das habe ich mir schon zugetraut. Und dann hatte ich eine Idee und habe die halt einfach geschrieben, habe es dann an 5 Verlage geschickt und einer wollte es haben, sofort. Und dann habe ich mir gedacht, das ist okay, das ist ja einfach. das war ein kleiner österreichischer Kinderbuchverlag, aber mit sehr gutem Ruf und auch tollen Autorinnen. Christine Nösslinger war dort und Käthe Reichers, also wirklich, wirklich, das waren so die ich als Kind gelesen hatte. Ich war komplett beeindruckt. Und habe dann am Anfang eben so 1, 2, 3, 4, 5 Kinderbücher geschrieben. Und dann hat es begonnen, mich irgendwie zu reizen, auch was für Ältere zu schreiben, aber im Sinne von halt nicht Kinder, sondern Jugendliche.
Ja. Ja.
Noch nicht Erwachsene.
Genau, weil das hat mich nämlich so ein bisschen gewundert, weil alle Bücher, die du danach so veröffentlicht hast, oder sehr, sehr viele davon, sind halt eben ziemlich düster. Es geht um Mystery, Dystopien, Mord. Hattest du schon immer so einen Sinn fürs Düstere? Oder wie kommt es, dass du dich gerade in dieses Genre so verliebt hast?
Ich schreibe gern Dinge, die sich um ein Geheimnis drehen. Mhm. Und dann hast du halt, das ist im Krimi ja quasi, das steckt schon drin, weil da geht es ja darum, es ist was passiert und wer war es und warum. Und das ist ein Geheimnis, das sich am Ende auflöst. Das ist aber eben auch bei ganz vielen anderen in ganz vielen anderen Geschichten drin, die jetzt nicht zwingend diese Krimi-Struktur haben müssen oder die sich nicht zwingend um Morde drehen müssen, sondern wo irgendwas passiert, das man nicht durchschaut und dann am Ende wird es so hoffentlich aufgeklärt. Aber das ist eben einfach so ein Motiv, das ich gerne mag. Und da finde ich es auch schön, wenn es ein bisschen düster, ein bisschen gruselig und so ein bisschen eben diese spannungsfördernden Elemente hat.
Ja, das scheint den Leserinnen und Lesern ja auch zu gefallen. Sonst würden sich diese Bücher ja auch nicht so gut verkaufen.
Ja, also die sie mögen, denen gefällt es wahrscheinlich.
Genau.
Das ist ja auch immer schwer zu verallgemeinern. Also ich kenne auch Leute, mit denen ich befreundet bin. Da gibt es einige, die finden, denen ist das zu viel. Wobei ich finde es jetzt gar nicht so extrem. Also da gibt es ganz andere Leute am Markt.
Ja, ich weiß nicht, wie geht's euch? Also darf es noch düsterer sein oder ist es euch düster? Da nickt jemand ganz, ja, noch düsterer, unbedingt. Also, das ist dein Feedback.
Ja, immer weil für die Erwachsenen, finde ich, da greife ich eh in die Vollen.
Ja, das wäre auch so eine Frage, die ich hatte. Du schreibst für Jugendliche und du schreibst für Erwachsene. Gehst du an ein Jugendbuch anders ran als an ein Buch, das sich an Erwachsene richtet?
Ja, also ich gehe schon deswegen anders ran, weil ich ja eine andere die Hauptfigur eine andere ist, meine Perspektivfigur eine andere ist. Im Jugendbuch sind das halt sehr junge Menschen, die sind zwischen, ich würde mal sagen, 16 und 20. Sie tendieren jetzt immer mehr dazu, 18 und so zu sein, damit ich sie schon zu Hause ausgezogen sein lassen kann. Aber also einfach, das schreibt sich anders, weil das andere Gedankengänge sind, weil da gewisse Worte einfach nicht vorkommen und weil ich jetzt nicht einen, weiß ich nicht, 18-Jährigen klingen lassen kann wie einen 45-Jährigen. Das heißt, das ist schon mal eine andere Herangehensweise und dann sind die Themen schon auch andere meistens. Mhm. Wenn ich für Erwachsene schreibe, orientiere ich mich eher an realen Gegebenheiten als im Jugendbuch, wo ich jetzt auch nicht unbedingt ins Fantastische abdrifte, aber schon gerne sowas wie dystopische Szenarien entwerfe oder eben Technik, die es in der Form noch nicht gibt.
Ja, das ist nämlich auch sehr, sehr spannend, finde ich, an deinen Jugendbüchern, dass es da oft so einen Bezug gibt zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel dem Klimawandel. Also in Kryptos hast du ja eine Welt erschaffen, die dem Klimawandel schon ziemlich erlegen ist. Mhm. Technikthemen greifst du auch total gerne auf. Wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt du irgendwie, liest du Zeitung oder schaust Nachrichten und dann kriegst du eine Idee und dann geht's mit dem Schreiben los? Oder wie funktioniert das?
So ähnlich. Also ich lese was, ich suche nicht. Ich gehe jetzt nicht auf die Suche und sage so, was mache ich im nächsten Buch, sondern meistens fliegen mir irgendwelche Themen oder irgendwie ein kurzer Artikel kommt mir unter und ich denke mir, oh, das klingt ja spannend und was steckt dahinter? Dann schaue ich ein bisschen hinein. Und manchmal entwickelt sich dann was draus, nicht immer, aber manchmal dreht sich das Rad in meinem Kopf einfach weiter und dann entsteht so was Ähnliches wie eine Idee. Wobei Idee und Geschichte ja nicht das Gleiche ist. Idee ist ja nur mal so ein Ansatzpunkt, etwas, wo man sich so einhaken kann und dann eine Geschichte drumherum entwickelt.
Wie funktioniert das? Also klar, die Idee ist sozusagen der Startpunkt, da geht es dann los. Und wie baust du da eine Geschichte drum? Hast du da eine Pinnwand und planst das so wie so ein Detektiv?
Nein. Viel chaotischer. Ich habe dann diverse Notizbücher. Ich habe Textverarbeitungsdokumente, wo ich völlig wirr, also einfach Sachen reinschreibe, damit ich sie nicht vergesse. Das ist völlig ungeordnet und einfach so total assoziativ. Dann und ich meistens weiß ich anschließend noch, was ich gemeint habe. Und damit beginne ich. Und zu schreiben fange ich aber erst an, wenn ich wirklich weiß, was ist der rote Faden und was soll am Ende sich dabei herausstellen? Also dieses Geheimnis, das ich vorher gemeint habe, wie löse ich das am Schluss auf?
Mhm. Ja, spannend. Du hast gerade von Perspektivfigur gesprochen, also statt Hauptfigur, also die Person, aus deren Perspektive du die Geschichte sozusagen erzählst.
Ja.
Jetzt haben wir in Oracle, Julian als Perspektivfigur. Und Julian hat es wirklich nicht leicht gehabt bisher in seinem Leben.
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte losgeht, hat er schon ganz schön viel erlebt.
Mhm.
Und ich habe mich gefragt, was war denn die Inspiration für diese Geschichte?
Die Inspiration, das war ein Gedankenspiel, die Inspiration für die Geschichte. Das, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon so viel reingehen sollten oder ob wir dann dem Text schon zu viel vorwegnehmen.
Das war schade, ja.
Aber es war quasi ein Gedankenspiel mit einem sehr alten Motiv, nämlich dem eben des Orakels und dem, eigentlich mit so einer Was-wäre-wenn-Idee. Was wäre, wenn man mehr wahrnehmen würde als andere?
Ja. Ich habe beim Lesen des Buches, also ich habe es schon gelesen, ich weiß jetzt schon, wie es ausgeht und was das Geheimnis ist und wie man es auflöst oder wie du es aufgelöst hast. Ich habe in dem Buch so ein kleines Easter Egg entdeckt, so ein kleines Osterei, okay. Nämlich einen Song. Einen Song von einer Band, die es wirklich gibt und einen Song, den es auch wirklich gibt.
Ja.
Machst du das öfter in deinen Büchern, dass du solche Sachen da einbaust?
Ja, total gerne, wenn sich's ergibt. Also ich habe für ein paar von meinen Erwachsenen-Krimis auch Playlists auf Spotify erstellt, wo eben, also in den Büchern, wo wirklich viel Musik vorkommt, dann mache ich das ganz gerne, weil ich mir denke, vielleicht, wenn man das eine oder andere Lied nicht kennt, ist es ja dann ganz witzig, es sich anzuhören. Aber ich mache es nicht programmatisch. Es ist für mich eher so, wenn ich jetzt schreibe, jemand isst, weiß ich nicht, Spaghetti Carbonara, kann man sich auch was drunter vorstellen. Und wenn ich jetzt einfach nur schreibe, jemand hört Musik, aber nicht sage, welche, hat man halt nicht so die ganz klar. Wobei das jetzt sicher kein Song ist, der super bekannt ist, der aber dafür, glaube ich, sehr, sehr typisch ist für das, wie er, also weil er ja auch sagt, das ist so, das kommt jetzt in der, das ist was ich zum Beispiel aus der Lesestelle rausgestrichen habe, weil es sonst zu weit führt. Mhm. Aber er sagt, das ist ein Song, der sich für ihn anfühlt wie zu Hause oder wie so das Innere, wie sein eigenes Inneres.
Ja.
Und das fand ich zu dem Thema sehr passend.
Ja, ich habe mir den Song angehört und habe auch gedacht, ja, das passt schon, aber armer Julian. Armer Julian.
Och.
Aber ja, gut, ich will nicht spoilern. Vielleicht auch noch mal kurz Handzeichen. Wer von euch hat denn Oracle schon gelesen? Also gut, ein paar wissen es schon. Super, aber wir haben ja eine neue No-Spoiler-Policy.
Okay? Ja, aber also ich glaube, so viel kann man da jetzt auch, also so viel, bei dem Buch finde ich es gar nicht so leicht zu spoilern, weil da ja so viel Verzwicktes zwischendurch noch passiert. Also da müsste man jetzt sehr viel erklären, um dann schon sagen zu können. Und am Ende passiert dann das. aber ja.
Bevor ich dir jetzt hier die Bühne überlasse, eine Frage noch.
Ja.
Gibt es auch mal Momente, wo dir nichts einfällt?
Ja, natürlich, ständig. Also gerade jetzt, also nicht im Großen, aber so im Kleinteiligeren, wenn ich jetzt ein Kapitel schreibe und weiß, ich will jetzt, dass die von da nach, von X nach Y kommen, aber mir fällt jetzt nicht wirklich ein, wie ich das interessant schreiben soll. Es müsste jetzt zwischendurch noch was passieren, ich weiß aber nicht was. Also das gibt es ganz häufig, so diese kleinen Hänger. Auch wenn ich weiß, was am Ende passieren soll, gibt es das schon immer wieder, dass ich dann so zwischendurch mal kurz ratlos bin.
Und was machst du dann?
Was mache ich dann? Ich schreibe zuerst mal irgendwas in dem Bewusstsein, dass ich es ja wieder streichen kann. Und meistens, während ich das schreibe, fällt mir was Besseres ein und dann mache ich das.
Wunderbar. Dann wird es jetzt Zeit, wir wollen ein bisschen was hören aus Oracle. Ich überlasse dir hier die Bühne, ich setze mich ein bisschen an den Rand.
Wie du willst.
Ich komme dann gleich wieder hoch.
Okay.
Wenn du fertig bist, gibst du mir ein Zeichen und genau, dann winkst du mir einmal zu. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Ausschnitt aus Oracle, vorgelesen von Ursula Poznanski.
Wie Vielen lieben Dank.
Ja, danke schön.
Sehr gerne, sehr gerne.
Danke für diesen Einblick. Ich würde jetzt am liebsten direkt diese heilige Trennung von Bühne und Zuschauerraum aufbrechen.
Machen wir das doch.
Hat jemand eine Frage an unseren Gast heute? Ah, da vorne ist eine. Dann trage ich die Gurke hier mal zu dir, damit wir dich auch hören können.
Wie genau erstellst du diese Charaktere? Weil es fällt mir sehr, sehr schwer.
Aha, okay. Wie erstelle ich die? Also ich beginne, bei mir ist es tatsächlich so, wenn die Idee sich entwickelt oder wenn die Idee so langsam Form annimmt, kommen meistens schon so 2 bis 3 Figuren mit, von denen ich dann zumindest schon eine ungefähre Ahnung habe. Ich überlege mir dann natürlich schon auch, also es ist so eine Mischung aus, gefühlt wäre das eine gute Figur für das Buch, plus welche Funktion kann ich ihr denn zuordnen? Also ich überlege mir dann schon auch, brauche ich denn diese Figur für die Geschichte und wenn ja, in welcher Form? So richtig zum Leben erwachen sie bei mir aber tatsächlich erst, wenn ich anfange, sie reden zu lassen. Also wenn ich schon mal anfange, so das erste Kapitel zu schreiben, das geht ja meistens sehr langsam und die tauchen dann auf und verhalten sich in irgendeiner Art und Weise. Und dann kriegen die für mich auch erst so richtig alle 3 Dimensionen und da passiert es dann auch häufig, dass die sich anders verhalten, als ich das geplant hatte, dass sich da 2 Leute, von denen ich dachte, sie werden befreundet sein, doch nicht verstehen. Und das ist immer eine ganz spannende Phase beim Schreiben, wenn die Figuren zu leben beginnen. Aber bei mir tun sie das wirklich erst so richtig im Text. Also vorher kann ich mir Sachen überlegen, die Figur brauche ich dafür und dafür und dafür. Und ihr auch schon Eigenheiten zuschreiben, aber ob das dann wirklich hält, zeigt sich eigentlich immer erst, wenn ich anfange, sie zu schreiben.
Ja, ich hoffe, das war hilfreich.
Hoffe ich auch.
Ja, da nickt jemand. Cool. Da vorne ist auch noch eine Frage. Ich bin wie so ein kleiner Hund hier.
Viele ihrer Perspektivcharaktere oder Hauptcharaktere sind ja eher männlich, also jetzt Erebos oder Thalamus, Elanus, Oracle. Schreiben die sich leichter oder hat das überhaupt nichts mit dem Geschlecht oder so zu tun?
Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich schwieriger schreiben, sagen wir es mal so. Das hat sich irgendwie so ergeben, wahrscheinlich durch Erebos, dass ich da einen Jungen, also einfach einen 16-Jährigen als Hauptfigur haben wollte. Und also bisher, sagen wir es mal so, ich versuche mich hineinzudenken, klar. Bisher habe ich noch nicht die Rückmeldung gekriegt, dass ich vollkommen daneben liege. Das heißt, ich hoffe, ich treffe es halt so ungefähr. Ich denke mir aber auch, dass so ganz grundsätzliche Empfindungen, Ängste, Gedanken dann doch geschlechtsunabhängiger sind, als man sich es vielleicht vorstellt oder als vielfach behauptet wird. Und dass so diese ganz grundlegenden Dinge wie Angst, Hoffnung, Verzweiflung, Freude, Trauer dann doch sehr universell sind. Und das sind die, also man spielt ja, oder ich arbeite ja viel auch mit den Emotionen der Figuren und mit ihrem Innenleben, mit ihren Gedanken. Ich glaube, da bin ich jetzt, ich glaube tatsächlich, dass die Unterschiede jetzt nicht so riesengroß sind. Dass es aber oft einen Wahnsinnsunterschied macht, ob ich eine Figur weiblich, also ob es quasi eine weibliche, ob es eine Protagonistin oder ein Protagonist ist, der aus deren Sicht die Geschichte erzählt wird. Weil manches einfach, also ich habe zum Beispiel, bei Aquila habe ich eine Protagonistin und da geht es, also im Groben, was passiert ist, ihr gehen 2 Tage Erinnerung ab und ihre Mitbewohnerin in der WG, die sie in Siena gemeinsam bewohnt, also Auslandssemester etc., verschwindet. Wenn das jetzt ein Protagonist wäre, dessen Mitbewohnerin verschwindet, macht das sofort ein völlig anderes Bild, als wenn das 2 Mädchen sind. Und oft sind das dann auch so, wie fühlt sich's an, was würde sich eher eignen, also welche Variante würde sich eher eignen, nachdem ich das dann entscheide. So, jetzt brauche ich einen Schluck Wasser.
Ja, ich übernehme wieder. Es gibt noch mehr Fragen. Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen. Da ist eine, da ist eine und da ist eine und da ist eine. Die machen wir noch, würde ich sagen, weil da kommen so spannende Antworten raus. Das ist der Wahnsinn. Dann fange ich hier vorne an. Ihr streckt dann gleich nochmal. Ich kann mir das nicht so gut merken. Also, deine Frage.
Ich habe zwei Fragen und zwar, also die
erste. Mies.
Die erste Frage ist, ob der Journalismus dann am Ende was, also geholfen hat dann bei dem Bücherschreiben?
Okay, also insofern, als ich dadurch eine gewisse Schreibdisziplin mir angeeignet habe, durchs berufliche Schreiben und sicher auch in puncto Recherche. Also dass ich jetzt einfach relativ gut weiß, wo finde ich Quellen, zu welchen Themen etc. Also so gesehen ja. Aber die Art des Schreibens ist eine ganz andere, weil ich war ja auch noch dazu Medizinjournalistin, also da war Kreativität überhaupt nicht gefragt, ganz im Gegenteil. Da musste man also wirklich ganz eng an den Fakten bleiben und das möglichst kurz und übersichtlich zusammenfassen, also bloß nichts Blumiges, bloß nichts Kreatives, nichts. Also so gesehen war das eine ganz, ganz andere Art des Schreibens.
Und die zweite Frage ist, was beim Schreiben Ihnen am schwersten fällt, also welche Szenen?
Am schwierigsten finde ich die Szenen zu schreiben, in denen eigentlich nicht viel passiert, die aber trotzdem wichtig sind für die Handlung. Also wenn zum Beispiel jemand muss vom Ort A nach Ort B kommen und da muss auch Zeit vergehen, weil sonst wirkt das viel zu einfach, aber eigentlich habe ich keine Handlung für diesen Zeitraum. Eigentlich gibt es jetzt nichts Griffiges, aber es muss trotzdem klar sein, dass das ein mühsamer Weg ist. Und das dann schreiben, finde ich zum Beispiel schwierig. Weil entweder muss ich mir jetzt was einfallen, was doch passiert, was aber eigentlich gar nicht notwendig ist, oder ich muss es eben kürzer fassen, wo man sich dann aber denkt, ach, warum sehen die jetzt alle so irgendwie zerzaust aus? War ja ganz simpel. Also manchmal sind das so ganz quasi so praktische Dinge, die dann schwierig werden. Solange ich viel Action habe oder einen Showdown habe oder spannenden Dialog habe oder einfach genau weiß, was hier jetzt passieren muss, ist es eigentlich meistens einfach.
Super, na, zwei Fragen reingeschmuggelt. Weiß ich nicht, ob ich das durchgehen lassen kann.
Was finden Sie, ist Ihr bestes Buch? Also nicht, was sich am besten verkauft hat, sondern was Sie am besten finden.
Ist auch schwierig. Weil ich da tue ich mir so schwer, also mit so Rankings bei meinen eigenen Sachen, das ist echt kompliziert. Also eines, wo mir sehr viel gelungen ist von dem, was ich mir vorgestellt habe, ist der zweite Band von der Elleria-Trilogie. Da habe ich ein paar Twists drin, die genau so geklappt haben, wie ich sie haben wollte. Und das ist super, super befriedigend. Das ist ganz toll, weil manchmal hat man das im Kopf und dann funktioniert es aber am Papier gar nicht mal so gut, wie man es irgendwie sich vorgestellt hat. Und dann bastelt und schraubt man, bis es einigermaßen passt. Und da ist das alles so richtig, da hat das sich so alles ineinander gefügt, genau wie ich gehofft habe. Aber so, dass ich sage jetzt, es gibt so ein Buch, von dem ich finde, dass es besser ist als die anderen, das ist echt schwierig. Genauso, also auch, es gibt auch keines, wo ich sage, das habe ich am liebsten von allen meinen Büchern. Da bin ich leider. Das ist keine befriedigende Antwort, das weiß ich auch. Ich kriege sie auch ganz oft gestellt, aber ich müsste irgendwie lügen und dann irgendwas sagen. Aber ehrlicherweise ist es so.
Danke für die Ehrlichkeit.
Ach, bitte.
Hier war irgendwo noch eine Frage. Da drüben war noch eine. Da war noch eine. Oh, Jemine. Oh. Ich habe mir was eingebrockt hier.
Ach, ich.
Dankeschön. Hallo.
Hallo.
Meine Frage wäre, inwieweit Sie am Anfang schon wissen, okay, da möchte ich am Ende rauskommen und inwieweit dieser kreative Prozess dann auch da ist. Also wo man sagt so zwischenzeitlich, okay, jetzt bin ich jetzt hier und jetzt fällt mir dazu aber noch was Spannendes ein und da komme ich aber irgendwie nochmal in ganz andere Richtung, als dann am Ende eigentlich oder am Anfang eigentlich gedacht.
Ja, sehr gute Frage auch. Das ist bei mir tatsächlich so, dass ich nicht anfange zu schreiben, bevor ich nicht weiß, wie ich am Ende die Geschichte auflöse. Also was sozusagen sich am Ende herausstellen soll, was das Geheimnis ist und was die Auflösung dieses Geheimnisses ist. Ich habe dann dazwischen noch so ein paar Fixpunkte, die ich gerne ansteuern möchte. Und der Rest ist wirklich oft ganz dem Moment überlassen. Also ich lasse wirklich Platz für spontane Ideen, weil ich weiß, die ergeben sich beim Schreiben, also bei mir. Mir fallen im Text produzieren dann immer noch wirklich also Dinge ein, die viel besser sind als das, was ich so am Reißbrett oder so in einem Plan vorab entwickeln könnte. Ich behalte aber trotzdem diesen Endpunkt, den ich mir vorher vorgenommen habe, der bleibt. Also den habe ich, glaube ich, noch also vielleicht minimal verändert, aber so in den Grundzügen noch nie. Und den brauche ich auch, weil sonst kann ich keine falschen Fährten legen. Ich kann aber auch keine richtigen Fährten, also keine richtigen Hinweise so reinstreuen. Ich kann dieses ganze Spiel mit Täuschung von Leserinnen und Lesern nicht machen, wenn ich nicht weiß, was denn dahinter steckt. Das heißt, das ist es bei mir, das ist bei mir ziemlich unverrückbar. Aber vieles, was dazwischen ist, so kleinere Twists, kleinere Wendepunkte, die entstehen ganz oft spontan.
Spannend. Hattest du die Frage gestellt vorhin, als ich gesagt habe, es gab aber noch jemand anderes, gell? Das warst du. Okay, dann ja,
das
erst
geht
du
doch beides, geht
und
beides.
Dann kriegen wir deine Frage auch noch unter.
Ich dachte, ich stelle mal eine Frage, die ich eigentlich immer bei Lesungen stelle. Hörst du deine Bücher auch als Hörbücher an und wie gefällt es dir dann, wenn ja?
Nicht alle. Ab und zu mache ich das. Also es ist ja auch so, ich kenne den Text wirklich gut. Ne? Ich habe jetzt mir das erste Mal einen Hörbuchsprecher gewünscht für mein neues Erwachsenenbuch, für Die Burg, den Rainer Strecker, weil ich einfach wusste, wie großartig der ist und dass der eben ganz viele Nuancen hat und ganz viele unterschiedliche Stimmen produzieren kann. Und das habe ich für dieses Buch auch wirklich gebraucht. Und das werde ich mir anhören, nämlich von Anfang bis Ende. Bei den anderen höre ich sehr gerne rein, aber ich höre es nicht ganz durch, weil... Ja, dann höre ich nämlich tatsächlich, ich höre gerne Hörbücher, aber dann höre ich mir wirklich lieber Sachen an, die nicht ich geschrieben habe und die ich noch nicht kenne. Weil es schon so ist, dass bis ein Buch gedruckt ist, habe ich das 7 bis 8 Mal durchgekaut und ich kann es dann echt nicht mehr sehen. Also es ist halt einfach. Erst dann wieder mit zeitlichem Abstand wäre es ganz lustig, also mir jetzt ein Hörbuch anzuhören, das irgendwie aus dem Jahr 2012 oder 2013 ist, das wäre wieder ganz witzig. Da wird mir wahrscheinlich vieles völlig neu vorkommen. Also was? Ja, aber ich höre gern Hörbücher, nur nicht unbedingt meine eigenen Texte.
Das kann ich irgendwie auch verstehen. So, dann haben wir jetzt die letzte Frage.
Danke. Mich würde interessieren, wenn du das Buch so entwickelst oder die Geschichte so entwickelst, ich muss dazu sagen, ich bin selbst auch Autor, wenn auch noch nicht ganz so erfolgreich wie du vielleicht. Aber ich habe dazu lernen müssen, wie das dann ist, mit dem Lektor und dem Lektorat dann zu arbeiten und wie sehr lässt du dir da reinreden oder gibst du nur noch ab und dann kommt nur noch so ein bisschen sprachlicher Rundschliff oder kann es auch sein, dass da nochmal so eine Person rausfliegt aus der Geschichte und du in dem ganzen Team nochmal die Geschichte abänderst oder so?
Vielleicht also so ganz kurz erklären, was ein Lektorat ist. Ich weiß nicht, ob alle
wissen. Das wissen die meisten. Oder also Lektorat ist quasi, wenn ich meinen Text fertig geschrieben habe, dann geht der an den Verlag und im Verlag gibt es ein Lektorat. Das sind dann meistens Damen, die sich diesen Text genau vornehmen und durchsuchen nach Logikfehlern, nach Dingen, die zu sehr oder zu wenig erklärt wurden, die einfach sagen, hier ist was zu lang, hier ist was zu kurz, hier stimmt was mit dem Gleichgewicht. Also die einfach den ganzen Text nochmal von oben bis unten mehrmals abklopfen auf Verbesserungsmöglichkeiten. Und bei mir ist also, dass ich eine ganze Figur hätte streichen müssen oder einen ganzen Strang war noch nie. Bei mir ist es meistens eher so, dass ich kriege den Text selten mit Strichen oder so zurück. Ich kriege ihn meistens mit sehr vielen Fragen zurück. Also es steht dann irgendwie daneben, wieso nimmt er hier jetzt die Bahn und nicht den Bus? Oder wieso spricht er jetzt nicht mit Person XY und klärt das auf? Oder wieso weiß er jetzt plötzlich, dass das und das passiert ist? Das kam ja gar nicht. Also solche Dinge... das finde ich auch wahnsinnig hilfreich. Also ich bin eigentlich froh um jede Lektoratsanmerkung. habe eher immer Angst, dass zu wenig kommt. Also ich putze meine Texte auch vorher wirklich gründlich und höre dann oft von meinen Lektorinnen, ah, das ist so super, bei deinen Texten muss man so wenig machen. Was ich aber gar nicht, also das, wie gesagt, das beunruhigt mich eher, weil ich mir dann denke, so, wenn ihr jetzt aber nicht so genau schaut, weil ihr euch drauf verlasst, ich hab das, dann rutscht uns was durch. Und das passiert ab und zu auch, das wird wahrscheinlich auch passieren, wenn die nicht mit dir ein, also weil man übersieht immer irgendwas bleibt immer hängen drin an Fehlern. Aber an und für sich, deine Frage war, wie viel geändert wird. Also nicht sehr viel. Es ist eher so, dass dass Anregungen dabei stehen. Mach doch mal ein bisschen mehr das oder vielleicht kannst du da noch was ändern oder vielleicht kannst du da noch oder erklär mir, warum das. Und wenn da steht, erklär mir, weiß ich eh schon, dass ich was tun muss, weil wenn es meine Lektorin nicht versteht, dann geht es meinen LeserInnen später genauso. Also ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Das waren tolle Fragen. Also ja, ich habe richtig was dazugelernt auch gerade. Eine Lektorin ist so ein bisschen wie eine Lehrkraft in der Schule vielleicht. Nur netter. Kollegialer?
Ja, nein, also und vor nein, weil im das Ding ist ja schon, dass ich in letzter Konsequenz entscheiden kann, ob ich das machen will oder nicht. Also meine Lektorin kann nicht sagen, du musst das jetzt ändern. Sie kann es mir nur sehr, sehr nahelegen. Und wenn ich aber sage, nein, ich will das aber, dass das so bleibt, dann hat sie da auch gar keine Chance. Also dann, weil es ist ja mein Text, da steht mein Name drauf. So. Wäre natürlich wahnsinnig dumm von mir. Aber also es gibt schon oft auch Diskussionen, dass ich sage, nein, aber es gibt ja den Grund, warum ich das jetzt genau so und nicht anders. Und dann sie sagt, ja, aber dann müsstest du vielleicht an der Stelle. Weil, also es ist eine gemeinsame Arbeit dann nochmal am Text. Ja.
Vielleicht abschließend die Frage, weil ich das jetzt so ein bisschen rausgehört habe, dass es hier durchaus auch Leute gibt, die gerne selbst schreiben. Gibt es etwas, was du jungen schreibenden Menschen mit auf den Weg geben möchtest?
Jetzt in Richtung Tipps oder in Richtung viel Glück?
Was auch immer dir gerade in den Kopf kommt.
Also an Tipps, mein Haupttipp ist immer viel lesen, weil man, glaube ich, nur dadurch ein Gefühl dafür kriegt, wie ein Buch funktioniert, weil man das auch wahnsinnig schwer rein in der Theorie lernen kann, sondern je mehr man gelesen hat, desto größer ist der eigene Baukasten später. Was ich noch mitgeben würde, das Schreiben, was man gerne schreiben möchte, sich nicht gar nicht mal so sehr nach Trends richten und sagen, ah, jetzt ist gerade das hip und gefragt, das schreibe ich jetzt auch, sondern sich wirklich auf das stürzen, was einen selbst begeistert, weil sich 400 Seiten, also quasi ein 400-Seiten-Manuskript produzieren, da braucht man Ausdauer und das schafft man nicht, wenn man nicht irgendwie für den Stoff brennt. Und ansonsten würde ich noch sehr stark abraten von diesen Bezahlverlagen. Das sage ich auch immer noch. Also die Verlag sucht Autor nicht machen. Wenn Verlag Autor sucht, will Verlag immer Geld vom Autor und Geld darf immer nur in eine Richtung fließen, nämlich vom Verlag zum Autor und nie umgekehrt.
So, ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Vielen, vielen Dank für die Zeit heute.
Sehr, sehr gerne.
Tolle Einblicke bekommen, spannende Fragen gehört und beantwortet bekommen, tolle Einblicke auch ins Manuskript bekommen. Wie gesagt, es geht jetzt gleich weiter, es gibt eine kleine Signierstunde, ihr könnt euch da das Buch Oracle auch kaufen. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer zwei kleinen Veranstaltungshinweisen. Nächste Woche kommt die Autorin Beate Rigiert mit Das Geheimnis der Mona Lisa. Das ist ein historischer Roman und sie gibt da so ein bisschen Hintergründe in dieses ganze Buch und die Zeit, in der das spielt. Und am 21.05. kommt Ted Williams. Wow. Mhm. Also, schaut euch das Programm der Bibliothek gerne weiter an. Da winkt noch jemand, Steffi. Am 31. Tobias. Du hast es mir falsch gesagt. Also am 31.05. kommt Ted Williams. Und ansonsten lohnt sich auch noch mal der Blick ins Programm von Junges Blut. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit heute hier und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Genau, dann darfst du da rüberwandern. Viel Spaß. Danke.